In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge und in der soll es heute um das Thema prozessuale Tat gehen. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass sich gerade im Wirtschaftsstrafrecht und bei Anträgen auf Erstattungen von Leistungen häufig die Frage stellt, wie viele materielle Taten das sind und um wie viele prozessuale Taten es sich möglicherweise handelt. Und das soll Anlass sein, heute einmal über den Begriff der prozessualen Tat zu sprechen. Das Thema selbst ist, wie könnte es anders sein, komplex. Insofern werden wir das hier heute auch nur kurz anreißen können, aber erstmal von der grundsätzlichen Vorgehensweise. Wenn wir uns im Bereich des StGB bewegen, gilt der materielle Tatbegriff. Wenn wir uns im Bereich der StPO bewegen, gilt der prozessuale Tatbegriff. Und die beiden können voneinander abweichen, weil sie unterschiedliche Funktionen zu erfüllen haben. Zum materiellen Tatbegriff. Hier bewegen wir uns in dem Bereich von § 52 folgende StGB, also bei den allseits beliebten Konkurrenzverhältnissen. Im Bereich der Idealkonkurrenz geht es um § 52 StGB, also die Tateinheit. Und im Bereich der Realkonkurrenz, also im Bereich der Tatmehrheit, gilt § 53 StGB. Und das gleich für die Praxis und die Klausur, die Konkurrenzvorschriften in der Paragraphenkette der Anklage nicht vergessen. Entscheidend ist also am Ende des materiellrechtlichen Gutachtens, die Konkurrenzverhältnisse sauber festzustellen. Denn diese Konkurrenzverhältnisse müssten 1:1 in die Anklageschrift übertragen werden. Also alles, was Tateinheit nach § 52 StGB ist, sollte auch in der Anklage als eine Tat auftauchen. Alles, was tatmehrheitlich nach § 53 StGB ist, müssten auch gesonderte Taten in der Anklageschrift sein. Die Frage der prozessualen Tat spielt eine Rolle, wenn es darum geht, worüber das Gericht überhaupt befinden kann, was also überhaupt von der Informations- und Umgrenzungsfunktion der Anklage umfasst ist und ob möglicherweise Nachtragsanklagen zu erheben sind nach § 266 StPO oder ein rechtlicher Hinweis nach § 265 StPO ausreichend ist, weil sich nur tatsächliche oder rechtliche Aspekte hinsichtlich einer bereits gerichtshängigen prozessualen Tat geändert haben. Für die Klausur spielt es eine Rolle im prozessualen Gutachten bei der Frage der Teileinstellungen nach § 170 Absatz 2 StPO. Deren Erforderlichkeit orientiert sich nämlich an der Frage, ob hinsichtlich aller prozessualer Taten ein hinreichender Tatverdacht besteht und nicht hinsichtlich materieller Taten oder gar bloßer Delikte. Vor allem aber entscheidend ist die prozessuale Tat bei der Frage des Strafklageverbrauchs. Sollten sich aus dem Klausursachverhalt Hinweise darauf ergeben, dass bereits eine Verurteilung des Beschuldigten rechtskräftig erfolgt ist, die beispielsweise an demselben Tattag geschehen ist oder auf eine ähnliche Tat hinweist, müsste als Verfahrenshindernis noch vor der Prüfung der Tatbestandsmäßigkeit problematisiert werden, ob hier ein Verfahrenshindernis besteht. Ist der Beschuldigte für die prozessuale Tat, hinsichtlich derer man gerade einen hinreichenden Tatverdacht prüfen will, möglicherweise bereits bestraft worden? Dann läge eine unzulässige Doppelverfolgung vor. Das Doppelbestrafungsverbot aus dem Grundsatz Nebis in Idem würde dann zu dem Verfahrenshindernis des Strafklageverbrauchs führen. Und das wäre noch vor der Tatbestandsmäßigkeit des Delikts zu prüfen. Und liegt das Verfahrenshindernis vor, ist die Prüfung an dieser Stelle auch schon wieder zu Ende. Die Definitionen der Tatbegriffe ähneln sich jedenfalls. Die prozessuale Tat, wie sie beispielsweise in § 264 StPO geregelt ist, wird als das in der Anklage bezeichnete geschichtliche Vorkommnis definiert, soweit es nach der Auffassung des Lebens einen einheitlichen Vorgang bildet. Es kommt also auf einen einheitlichen Lebenssachverhalt an, der nicht unnatürlich aufgespalten werden soll. Ergänzend kommt zu dieser Definition aber noch ein Aspekt, den ich gerade unterschlagen habe, nämlich ohne Rücksicht auf die rechtliche Einordnung. Der prozessuale Tatbegriff, das bedeutet diese Ergänzung, ist also unabhängig von dem zu bestimmen, was materiellrechtlich als Tat angesehen wird. Der materielle Tatbegriff klingt ganz ähnlich, nämlich die einheitliche Handlung oder wenn mehrere Handlungen vorliegen aufgrund ihres unmittelbaren räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs bei objektiver Betrachtung ein einheitliches Geschehen darstellen und auf einem einheitlichen Willensentschluss beruhen, sodass eine Aufspaltung willkürlich und gekünstelt erschiene. Auch hier dominiert erstmal die Frage des einheitlichen Geschehens, aber eben ein einheitliches Geschehen, das von einem einheitlichen Willensentschluss getragen sein muss. Um es mal zu veranschaulichen. Wenn ich also vorhabe, jemanden umzubringen und einen Schuss auf ihn abgebe und dann feststelle, ich habe ihn verfehlt und deshalb das ganze Unterfangen aufgebe und mich vom Tatort entferne, ist das eine abgeschlossene Versuchstat. Und wenn ich dann eine Stunde später einen neuen Entschluss dahingehend fasse, mein potenzielles Tatopfer nun zu erschlagen, erwürgen oder was auch immer, nehme ich einen neuen Anlauf aufgrund eines neuen selbstständigen Tatentschlusses. Also habe ich zwei Handlungen mit zwei unterschiedlichen Willensentschlüssen, die dann auch materiell-rechtlich zwei Taten darstellen würden. Nehme ich mir aber umgekehrt vor, jemanden auf jeden Fall umzubringen und versuche erst, ihn zu erschießen, dann zu erwürgen und dann zu erschlagen, bis ich letzten Endes zum Erfolg gekommen bin, dann sind das alles Teilangriffe auf mein Opfer, die aber von einem einheitlichen Willensentschluss gerichtet auf ein einheitliches Ziel getragen sind. Also würde man hier von einer materiellen Tat ausgehen. Diese Überlegungen sind auch zur prozessualen Tat wichtig, weil sie der Ausgangspunkt für die Frage der Bestimmung der prozessualen Taten sind. Denn in der Regel ist alles, was eine materielle Tat ist, auch eine prozessuale Tat. Es gibt aber Konstellationen, in denen der prozessuale Tatbegriff und der materielle Tatbegriff voneinander abweichen. Und da kommen logischerweise vor allem zwei Konstellationen in Betracht. Entweder liegt materiell-rechtlich eine Tat vor, ich möchte aber doch prozessual zu unterschiedlichen Taten kommen. Oder aber ich habe materiell-rechtlich mehrere Taten, komme aber trotzdem prozessual zu der Einschätzung, dass es sich lediglich um eine Tat handelt, um diese Grundbeispiele einmal mit Leben zu füllen. Ein Beschuldigter ist wegen des langjährigen Besitzes einer Schusswaffe bereits rechtskräftig verurteilt. Nun besteht der Verdacht, dass er irgendwann in diesem Zeitraum, in dem er Besitz an der Schusswaffe hatte, auch einen Banküberfall mit genau dieser Schusswaffe begangen hat. Materiell-rechtlich lege dann jedenfalls zum Zeitpunkt des Banküberfalls Tateinheit vor, nämlich schwerer Raub in Tateinheit mit einem Verstoß gegen das Waffengesetz. Nun würde sich der Beschuldigte, bei dem ich den hinreichenden Tatverdacht wegen des Banküberfalls prüfe, auf den Standpunkt stellen, ich kann für den Raub gar nicht mehr verurteilt werden. Denn materiell-rechtlich liegt ja Tateinheit vor und wenn ich diese materiell-rechtliche Tat auf die prozessuale Tat übertrage, liegt auch dieselbe prozessuale Tat vor. Und für diese prozessuale Tat bin ich durch die Verurteilung wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ja bereits verurteilt worden, also Strafklageverbrauch. Den darin offensichtlich vorliegenden Wertungswiderspruch versucht die Rechtsprechung nun dadurch aufzulösen, dass man trotz der materiell-rechtlichen Tateinheit prozessual zu einer Tatmehrheit kommt. Die Argumente, die dabei in der Regel eine Rolle spielen, sind: tateinheitlich mitverwirklicht wurde ein Dauerdelikt. Und ein solches zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass ich keinen dauerhaften bewussten Vorsatz hinsichtlich des Besitzes einer Waffe habe, mir also nicht permanent vergegenwärtige Waffenbesitzer zu sein, sondern der Vorsatz ist hier eine Form des sachgedanklichen Mitbewusstseins. Und auch wenn Dauerdelikte grundsätzlich eine sogenannte Klammerwirkung entfalten, alles, was im Zeitraum des Waffenbesitzes an sonstigen Straftaten begangen wurde, ist tateinheitlich mitverwirklicht und wird von dem Dauerdelikt umklammert, kann diese durchbrochen werden. In unserem Fall zeigt sich das auch daran, dass ja Tateinheit zum Raub nicht nur hinsichtlich des Besitzes einer Waffe, sondern sogar wegen des Führens einer Waffe bestünde. Und schließlich kann auch die Frage, inwiefern dasselbe Rechtsgut geschützt wird, relevant sein. Um ein überspitztes Gegenbeispiel zu bilden, wenn jemand seinen Unterhaltspflichten trotz Leistungsfähigkeit nicht nachkommt, begeht derjenige eine strafbare Unterhaltspflichtverletzung nach § 170 StGB. Und das ist ein Dauerdelikt. Nehmen wir an, er würde dafür verurteilt, und nach Rechtskraft dieses Urteils kommt heraus, dass er 5 Morde begangen hat. Natürlich kann sich der Beschuldigte in einer solchen Konstellation nicht auf Strafklageverbrauch berufen, mit dem Argument, als ich die Morde begangen habe, habe ich ja auch gerade keinen Unterhalt gezahlt, also bin ich bereits bestraft. Die zweite Basiskonstellation ist das Vorliegen mehrerer materiell-rechtlicher Taten, die trotzdem eine prozessuale Tat darstellen. Klassische Konstellation ist hier ein Verkehrsgeschehen. Jemand fährt betrunken Auto, baut einen Unfall und fährt danach weiter. Materiellrechtlich stellt der Unfall jetzt eine Zäsur dar. Und man hätte eine Gefährdung des Straßenverkehrs bei dem Geschehen bis zu dem Unfall und hätte dann für das Geschehen nach dem Unfall, für das Weiterfahren also, eine Trunkenheit im Verkehr nach § 316 und eine Unfallflucht. Und natürlich gibt es hier auch materiellrechtlich eine Zäsur, denn ich habe ja jetzt einen geänderten Willensentschluss. Die Entscheidung, eine Unfallflucht zu begehen, kann ich erst dann treffen, wenn auch tatsächlich ein Unfall erfolgt ist. Also habe ich zwei materielle Taten. In der Klausur könnte das relevant werden, wenn der Beschuldigte wegen der Unfallflucht bereits rechtskräftig verurteilt ist. Denn dann stellt sich die Frage, ob er für das Geschehen bis zum Unfall, inklusive des Unfalls, also für die Gefährdung des Straßenverkehrs, überhaupt noch angeklagt werden kann oder ob hier ein Verfolgungshindernis im Sinne des Doppelbestrafungsverbotes vorliegt. Wenn ich den materiellen Tatbegriff 1:1 übertragen würde auf den Prozessualen, hätte ich auch zwei prozessuale Taten und kein Verfahrenshindernis. Aber für die prozessuale Tat kommt es eben darauf an, dass ein einheitlicher Lebenssachverhalt vorliegt und damit muss man einen Blick auf das konkrete Fahrtgeschehen werfen. Das bedeutet, wenn unser Beschuldigter nicht nur den Unfall baut, sondern nach dem Unfall erstmal aussteigt, sich den Unfallort anguckt, eine Zigarette raucht und sich danach 10 Minuten entscheidet, weiterzufahren, läge auch prozessual eine Zäsur vor. Wir würden also nicht nur von zwei materiellen Taten, sondern auch von zwei prozessualen Taten ausgehen und könnten die Gefährdung des Straßenverkehrs auch noch anklagen. Wenn aber unser Beschuldigter den Unfall verursacht und ohne anzuhalten gleich weiterfährt, wäre es von außen betrachtet ein einheitlicher Fahrtvorgang, im Rahmen dessen sich lediglich ein Unfall abgespielt hat. Und dann würde man zwar materiell von zwei Taten ausgehen, prozessual allerdings von einer Tat, mit der Folge, dass hinsichtlich der noch offenen Gefährdung des Straßenverkehrs tatsächlich das Verfahrenshindernis des Strafklageverbrauchs vorliegen würde, weil er ja für dieselbe prozessuale Tat schon verurteilt wurde. Und das wäre es erstmal wieder gewesen an dieser Stelle für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über positive Bewertungen bei den verschiedenen Podcast-Playern, über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und sonstiges Feedback und in 2 Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin.
Die Prozessbeteiligten, bitte.